Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber zu unserem Jahresausblick auf die größten Serienhighlights 2026. Ich bin der Max und für die geballte Serienvorfreude sitzen bei mir im Studio heute auch meine Kolleginnen Andrea und
Hallo.
Esther.
Hallo Max, ich freue mich immer auf diesen Podcast, da wird so meine Vorfreude aufs Jahr richtig geschürt, was für Serien kommen.
Und es hat jetzt auch schon richtig Tradition, das ist jetzt glaube ich schon mindestens der dritte, den wir in der Kombi machen.
Bestimmt.
Und der zweite mit Ranking.
Yeah.
Genau, wir drei haben in den vergangenen Wochen fleißig alle für dieses Jahr angekündigten neuen Serientitel durchstöbert, uns eingelesen und eine Auswahl an 26 kommenden Serienhighlights zusammengestellt, auf die wir drei uns besonders freuen oder mindestens eine Person von uns dreien.
Es gab auch Streit unter den Kulissen.
Und wie letztes Jahr haben wir daraus wieder ein Hype-Ranking erstellt. Das heißt, Andrea, Esther und ich haben die ausgewählten Serien jeweils mit Vorfreudepunkten von Platz 26 bis Platz 1 versehen und daraus dann drei persönliche Toplisten gebastelt, die dann zusammen jetzt unser Streamgestöber-Serien-Vorfreude-Ranking 2026 ergeben.
Geht super leicht von der Zunge. Ein explosives Hype-Fass.
Genau. Januar-Starts haben wir dabei allerdings nicht berücksichtigt, denn eine Vorschau auf die spannendsten Serienstarts im Januar haben wir euch dann bereits schon gegeben in unserer Monatsvorschau Anfang Januar. Ansonsten wäre zum Beispiel Night of the Seven Kingdoms bestimmt weit oben in diesem Ranking
garantiert
gelandet. Aber das wäre jetzt unfair, weil wir die Serie schon gesehen haben. Und
außerdem haben wir sie schon im Hype-Ranking 2025 drin gehabt und dann kamen sie doch erst ganz Anfang 2026 jetzt.
Genau, und damit wir jetzt nicht durch 26 Serien durchhasten müssen und auch um die Spannung etwas aufrechtzuerhalten, erscheint diese XXL-Vorschau in zwei Teilen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Teil 1 und den ersten 16 Highlights der kommenden Monate. So, ich habe in Vorbereitung auf unsere Jahresvorschau nochmal auf unsere prophezeiten Highlights von Anfang 2025 geschaut, um zu prüfen, wie richtig oder wie komplett daneben wir mit unserer Vorfreude-Expertise lagen. Da geht dann direkt meine erste Frage an euch, weil sich natürlich immer nicht genau vorhersehen lässt, ob eine Serie pünktlich auch erscheint. Was glaubt ihr, wie viele von den damals 25 vorgestellten Serien sind auch 2025 erschienen?
So drei Viertel?
Ich sag mal 19.
Ganz knapp daneben.
Ja?
20 war es. Genau. Und zwei weitere sind jetzt im Januar gestartet.
Also guter Schnitt.
Nur drei, die nicht erschienen
Manchmal
sind.
Manchmal können wir einfach nicht beeinflussen, dass die doch noch verzögert werden, die Serien.
Wie viele Jahre müssen wir noch auf Blade Runner warten? Genau. Und wenn ich mir die Top 10 anschaue, da war eigentlich nur eine Serie dabei, bei der wir so richtig daneben gelegen haben.
Nämlich?
The Abandons.
Oh ja. Ich habe es auch immer noch nicht geguckt, weil das Fazit so vernichtend war.
Genau, und unser Platz 1 damals war Alien Earth. Da lässt sich natürlich drüber streiten, ob sie dem Hype gerecht wurde oder nicht.
Aber falsch ist sie nicht da an der Stelle, dass man sich drauf freuen kann.
Ansonsten lagen wir eigentlich richtig gut mit unserer Vorfreude mit zu Pluribus, Daredevil, Murderbot, The Studio, Dexter und A Night of the Seven Kingdoms. Die waren aber alle sehr gut.
Alles abgeliefert.
Oder hattest du jetzt, Andrea, noch irgendeine Serie, wo du dachtest?
Nee, ich war nicht der größte Fan von Alien Earth, deswegen ist sie bei mir im Nachhinein auf Platz 1 nicht so gut gewählt gewesen. Aber ich gestehe ihr zu, dass sie etwas Besonderes ist.
Was wäre sonst jetzt im Nachhinein dein Platz 1 gewesen?
Mein eigentlichen Platz 1 hatten wir gar nicht dabei letztes Jahr. Das war ja Better Sister, die perfekte Schwester. Naja. Gucken wir mal, was dieses Jahr so an Geheimtipps
noch dazu
kommt.
Vielleicht haben wir eine andere Serie mit Elizabeth Banks diesmal drin.
Maybe.
So, jetzt wollen wir aber auf die Highlights der kommenden Monate schauen. Und bevor wir ans Eingemachte gehen, gibt's hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV+, mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead-Spin-Offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV streamen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir den Magenta TV Smart Stream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+ und Apple TV, jeweils mit Werbung, für nur 12 Euro monatlich, noch bis zum 2. Februar 2026. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, dann will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und ich mache auch direkt den Anfang.
Ich finde, du hast es verdient, Max. Du darfst.
Mit Platz 26. Das ist The Shards, eine neue Serie bei Disney Plus wird die kommen. Und ich bleibe meiner Tradition treu, jedes Jahr mindestens eine spannende neue Ryan Murphy Serie mitzubringen,
wir
auf die ich mich freue.
Wir konnten es nicht verhindern.
Egal, ob Esther es möchte oder nicht.
Ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Auch wenn ich zugeben muss, ne, dass seine Serienprojekte zuletzt jetzt nicht mehr so pralle waren.
Mochtest du All's Fair nicht, Max?
Die wurde tatsächlich ein bisschen besser, aber das war echt ein Autounfall, diese ersten Folgen.
Prädikat schlechteste Serie des Jahres hat sie von so manchen Medien bekommen.
Ich hatte sehr große Freude, das zu gucken. Oder Dr. Odyssey auch und Groteskerie, das waren jetzt nicht so die geilsten Serien, die ihr gemacht habt. The Beauty kommen jetzt noch im Januar, aber die habe ich noch nicht gesehen, wenn wir den Podcast hier aufnehmen, deswegen steht mein Urteil noch aus. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Einerseits habe ich sehr hohe Erwartungen dieses Jahr an American Horror Story Staffel 13, die auch kommt.
Weiß man da schon, welches Thema die hat?
Hexen.
Wieder Hexen?
Ja.
Können sich mal wieder was Neues ausdenken.
Das ist vielleicht ja die letzte Staffel auch. Schauen wir mal. Und ich freue mich auch auf die nächste, neue Ryan Murphy Serie namens The Shards. Das ist eine Romanadaption basierend auf dem Autofiktion-Horror-Roman The Shards von American Psycho-Autor Bret Easton Ellis, der auch als Produzent beteiligt ist an der Serie. Und worum geht es? The Shards erzählt so eine fiktionalisierte Geschichte über den queeren Jugendlichen Bret Easton Ellis im Los Angeles der frühen 80er. Und dieser geht auf eine Elite-Schule und frönt einem hedonistischen Lebensstil mit Partys, Drogen und sehr viel Sex. Also eigentlich so wie Elite, nur von Ryan Murphy, glaube ich. Zeitgleich geht aber in der Stadt auch ein Serienkiller namens The Trawler umher, der seine Opfer auf grausamste Weise tötet und vielleicht einem satanischen Kult angehört. Und so langsam schleicht sich dann Paranoia in Bretts Leben ein, als ein enigmatischer Schüler namens Robert Teil seiner Clique wird, der vielleicht mit diesen Morden in Verbindung steht oder nicht. Und das Ganze ist zumindest im Buch so eine Art Mix aus Memoiren und Serienkiller-Thriller. Bin ich sehr gespannt, wie das zusammenführt. Aber das ist auch so typisch Ryan Murphy, glaube ich. Also junge männliche Körper, die Partys machen und dann noch Serienkiller dazu. Ich glaube, da kommt sehr vieles zusammen, was er gemacht hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es besser wird als die letzten beiden Monster-Staffeln bei Netflix. Genau, und zum Cast noch kurz. Der junge Bret Easton Ellis wird gespielt von Igby Rigney. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Der hatte in den Mike Flanagan-Serien Gänsehaut um Mitternacht und Der Untergang des Hauses Usher mitgespielt. Und unter anderem auch dabei, da wird Esther sich freuen, zum Cast gehört auch Wes Bentley, Yellowstone-Star.
Ich verbinde ihn immer noch mit Hunger Games, aber gut, ja. Yellowstone-Star ist ja
für mich ist er Yellowstone-Arschloch.
Okay, okay.
Und Evan Rachel Wood aus Westworld spielt auch mit. Genau. Und da kollidieren bei dieser Serie bei mir Vorfreude und Enttäuschung zugleich, weil die Adaption nämlich ursprünglich mal bei HBO in der Entwicklung war und hätte womöglich von Luca Guadagnino inszeniert werden sollen.
What?
Mit Jacob Elordi in der Hauptrolle.
What?
Und das alles wurde ins Wasser gefallen und dann hat sich Ryan Murphy das geschnappt und dann zu FX gebracht.
Oha.
Ist so ein bisschen, ach, ich hätte eigentlich lieber die andere Serie gesehen.
Ja, ich auch.
Also Hut ab zumindest für den Serienkiller-Namen The Trawler. Ist das so, da habe ich so Schleppnetz-Kutter-Fischfänger-Assoziationen mit. Weiß man, warum die The Shards heißt? Also heißt ja sowas wie Spruchstücke, so Spiegelscherben, was auch immer.
Hätte ich das Buch gelesen, wüsste ich es vielleicht. Ja,
das müssen wir dann rausfinden. Okay.
Müssen wir Patrick fragen, der ist doch so großer Bret Easton Ellis-Fan. Ja,
stimmt. Zu spät, Max.
Vielleicht
spät.
Wird das seine erste Ryan Murphy-Serie, die So, weiter. Platz 25.
Ich habe euch was mitgebracht, was
glücklich
halb,
ist.
Was halb animiert und halb real ist, nämlich Oswald the Lucky Rabbit bei Disney Plus. Es ist eine ganz frühe Disney-Figur, die hier eine Serie erhält. Ich musste es tatsächlich erstmal googeln, muss ich zugeben. Mhm. Irgendwie der Name sagt mir was. Oswald, der lustige Hase. Oswald the Lucky Rabbit. Da gab es Kurzfilme, die von 1927 bis 38 gezeigt wurden. Und wenn man den googelt, dann denkt man, ach doch, den habe ich vielleicht schon mal gesehen. Sieht so ein bisschen aus wie Mickey Maus, aber mit langen Ohren.
Und keine Maus.
Und noch ein bisschen sehr einfacher Animationsstil natürlich auch. Aber jetzt kommt es halt als Mix aus Live-Action und animierter Unterhaltung. So ein selbstverliebtes Kaninchen namens Oswald stellt sich der realen Welt und lernt dann die Schulkinder Jake, Jen und Taylor kennen und stellt deren Leben auf den Kopf. Hier kollidiert dann ein bisschen seine Unruhestifter Natur mit der modernen Welt, was man so bisher an spärlichen Informationen findet. Spannender ist eher, wenn man auf die Leute hinter der Kamera guckt. Das wird nämlich in die Wege geleitet von und inszeniert als Regisseur von Jon Favreau, den man natürlich kennt als inzwischen großes, nicht nur Marvel, sondern auch Star Wars Köpfchen dahinter. Und er hat natürlich, was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ja auch die Jungle Book Live-Action-Adaption gemacht. Also da hat er schon mal so mit, wie geht das, wenn Animiertes und Reales zusammenkommt?
Live-Action, ne? In Anführungszeichen.
Ja, also Mowgli war echt. Im Gegensatz zu König der Löwen,
was er
ja
genau
auch gemacht hat. Bei König der Löwen gab es ja nur eine einzige Einstellung, die echt war in diesem Film, den Sonnenaufgang. Aber nichtsdestotrotz, genau, haben wir jetzt dann also auch einen Cast versammelt. Die Kinder, dachte ich erst, ich würde sie nicht kennen. Dann habe ich aber so ein bisschen auf ihre Filmografien geguckt und dachte, okay, den Ryder Allen kennt man aus Palmer vielleicht oder aus The Penguin, da hat er den jungen Oswald gespielt. Michael Michelle Harris kann man in Big Little Lies oder The Affair schon entdeckt haben. Und Ravi Cabot Conyers, der die Hauptfigur Jake spielt, der ist wirklich der bekannteste so. Der hat nämlich Wim in der Star Wars Serie Skeleton Crew gespielt, den wichtigsten Jungen da drinne. Also sie haben sich da schon ein paar Kids geholt, die was schon mal im Filmgeschäft gemacht haben. Und noch spannender ist natürlich, wenn man auf die Erwachsenendarsteller schaut und Darstellerinnen, die da mitspielen, nämlich Amy Sedaris ist dabei. Ich weiß nicht, woher ihr sie so kennt. Vielleicht aus Buddy der Weihnachtself oder irgendwas anderem.
Früher immer aus der Werbung mit den Unstoppable Pearls. Ja. Ich bin Amy Sedaris.
Und du natürlich, Max, wirst dich besonders über Catherine Hahn freuen, die mitspielt. Und dann haben wir auch noch Steve Martin, der so rumschlawinert, wenn er jetzt gerade nicht Only Murders in the Building klärt, sondern anscheinend auch noch hier Zeit hat für eine weitere Disney-Plus-Serie.
Passt aber auch perfekt in so eine Serie.
Total, das dachte ich auch so. Warum der noch nicht sowas gemacht hat. Es ist noch kein Bildmaterial verfügbar, deshalb kann ich euch noch gar nicht sagen, wie das aussehen wird letztendlich. Also ob das eher so eine fotorealistische Neuerfindung wird oder doch eher sowas wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit, was ich mir ja persönlich eher so ein bisschen hoffe, so eine Zeichentrickfigur, die in der realen Welt da irgendwie mit integriert werden muss. Und ja, weder Veröffentlichung noch konkrete Folgenanzahl ist bekannt, aber es war so interessant, dass ich es euch zumindest mal vorstellen wollte.
Ich hoffe, es wird ein neues Space Jam.
Ja, wir hatten seit Space Jam keinen Space Jam mehr, oder? Kein richtig
Space
gutes
Jam
neues
2.
Space Jam. Ja, darüber muss man nicht reden.
Und der Coyote versus Acme kommt ja auch noch, dieser. Der ist ja auch so halb animiert und
mal gucken.
Wobei Sonic ist so ein bisschen.
Der ist
Sonic,
ja schon 3D.
Ja, aber trotzdem sehr. Man kennt ihm das Animierte an, auf jeden Fall, sagen wir so. Das ist schon so ein bisschen so ein Follow-up.
Aber auf jeden Fall so Kinderunterhaltung oder Familienunterhaltung, das könnte was Interessantes werden.
Bisschen Nostalgie von den ganz Alten und die Kinder müssen jetzt lernen, wer Oswald das lustige Kaninchen ist.
Kann man da mit Uroma gucken.
Genau, und Andrea, du erklärst uns jetzt, wer ist Reggie Dinkins auf Platz 24?
Oh ja, ich will immer The Rise and Fall sagen, aber nein, sie heißt The Fall and Rise of Reggie Dinkins von NBC und Peacock. Eine Serie, eine neue Comedy-Serie von Comedy-Göttin Tina Fey. Das alleine ist eigentlich schon der Haupt-Selling Point, würde ich mal sagen.
Sie spielt da mit oder sie hat es erschaffen?
Sie hat es erschaffen. Oh. Tina Fey und Robert Carlock, die gemeinsam schon so große Hits wie 30 Rock gemacht haben oder Unbreakable Kimmy Schmidt haben sie auch gemeinsam gemacht, was ich ja über alles liebe, könnt ihr über Netflix gucken. In den Hauptrollen ist Tracy Morgan zu sehen, der ja auch schon in 30 Rock eine der wichtigen Rollen gespielt hat. Und er übernimmt die Titelrolle. Was ich ja persönlich noch spannender finde, ist, dass in der zweiten Hauptrolle Daniel Radcliffe mit dabei ist.
Der in Kimmy Schmidt auch eine Nebenrolle hatte.
Stimmt. Und es ist natürlich auch sehr schön, dass es ein originärer Inhalt ist. Also die Serie folgt dem gefallenen Sportstar Reggie Dinkins, also erst der Fall und dann kommt der Rise. Er versucht nämlich sein Leben und seine Karriere wieder in den Griff zu bekommen. Gespielt von Tracy Morgan, der finde ich wunderbar in so eine Rolle passt, der ja auch immer ein bisschen fertig aussieht, aber ein sehr charmanter, lebhafter Charakter ist.
Was für Sport hat er denn gemacht? Weil Basketball wird es ja nicht gewesen sein.
Siehst du, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe überall nur gelesen, Sportstar. Okay. Ich tippe mal.
Vielleicht ist es natürlich auch so ein
Baseball. Wir können Wetten abschließen jetzt. Wer glaubt, was es ist? Ich glaube, es ist Football.
Badminton.
Aber Football muss man auch ziemlich groß und bullig sein. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach der lustige Dreh der Serie, dass der so einen völlig unwahrscheinlichen Sport spielt.
Dartspieler.
Dart. Tischtennis.
Ich habe ihn an dem Feld stehen sehen. Also es muss schon Rasensport sein. Rasenteam-Ballsport sein. Ja, genau. Und er wird jetzt begleitet bei dem Weg zum hoffentlich erneuten Ruhm von dem Filmemacher Arthur Tobin, der dann von Daniel Radcliffe gespielt wird, der dann zu Reggie in seine Villa einzieht. Und ja, da entstehen natürlich bestimmt jeder Menge witzige Situationen. Die Serie hat tatsächlich schon auch einen US-Start am 23. Februar. Es sollen 10 Folgen kommen. Wann es nach Deutschland kommt, ist aber noch nicht fix.
Wir wissen nur, es kommt zu Sky.
Und ich weiß jetzt auch, er ist ein Footballspieler. Ich habe da
called it.
Schade.
Na gut, nachdem ich Chad Powers so mochte letztes Jahr, da mal gucken. Bin ich jetzt auch tatsächlich etwas gewogener dem Footballsport. Mhm.
Vor allem das Team von 30 Rock, da muss man einfach reingucken, glaube ich. So, dann mache ich weiter mit Platz 23. The Miniature Wife heißt es. Es ist eine neue Serie von Peacock, auch von Peacock. Eine High-Concept-Beziehungsdrama-Serie mit einem kleinen, in Anführungszeichen, Genre-Twist. Und zwar geht es um das Ehepaar Les und Lindy, deren Eheprobleme von einem zusätzlichen Problem begleitet werden. Denn Les hat seine Ehefrau aus Versehen geschrumpft. Ich weiß noch nicht, wie und warum.
Vielleicht hat er sich bei Matt Damon bei Downsizing Rat geholt.
Ja, der hat die Maschine aus den Disney-Filmen, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, wahrscheinlich geklaut. Und jetzt ist seine Frau nur noch 6 Inches groß, also so circa 15 Zentimeter. Deswegen der Titel, The Miniature Wife. Und einerseits ist das Konzept schon mal sehr schräg und hinzu kommen aber noch 2 richtig spannende Hauptdarstellende. Die Hauptrollen spielen nämlich Elizabeth Banks.
Da haben wir sie wieder.
Vielleicht, Andrea, deine nächste Lieblingsserie des Jahres mit Elizabeth Banks. Und der Ehemann wird gespielt von Matthew McFadyen.
Da gibt's von mir einen Wupp-Wupp.
Der ja eigentlich, ist ja ein Garant für so witzige, irritierte, awkwarde Männer. Egal ob als Tom Wormskerns in Succession oder zuletzt auch Charles Goodhue in der Netflix-Serie Death by Lightning.
Aber auch All-Time-Best Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil von 2005.
Das ist auch das, woran ich als erstes denken muss immer.
War da auch so awkward, oder?
Da war er eher so, ja, ein bisschen, also nicht lustig, aber so ein bisschen halt sehr schüchtern. Und deshalb falsch verstanden, missverstanden.
Schauen wir mal. Genau, und Regisseur der ersten 2 Folgen ist übrigens Greg Mottola, der Macher von Superbad oder Paul, der Alien-Comedy-Film. Also der hat schon ein bisschen Comedy-Erfahrung, bringt er mit. Bin ich sehr gespannt, was das wird. 10 Folgen sollen das werden. Es gibt noch kein Startdatum, aber die Serie soll schon oder noch im Frühjahr starten, jetzt dieses Jahr. Genau, in den USA bei Peacock und in Deutschland dann voraussichtlich bei HBO Max.
Gut.
So, Andrea, Platz 22. Krimi. Oh yeah.
Jetzt wird's düster. Joe Nesbøs, wie spricht man das eigentlich aus?
Nesbø.
Also eigentlich ist es durchgestrichene O und Ö, oder? Nesbø?
Dachte ich auch mal. Also ich sage jetzt einfach mal freie Interpretation von mir. Joe Nesbøs, Harry Hole, kommt zu Netflix. Wir haben endlich, eigentlich jede Woche, Thriller-Nachschub bei Netflix. Aber das könnte auch was richtig, richtig Cooles werden. Ihr kennt ja Joe Nesbø bestimmt, ist ein norwegischer Bestseller-Autor, bestimmt schon mal gehört. Er schreibt nun auch selber die Drehbücher für diese Netflix-Serie, adaptiert damit seine eigene sehr erfolgreiche Harry Hole-Romanreihe, von der es bereits 13 Bände gibt. Also habt ihr vielleicht sogar auch schon mal was davon gelesen. Und in den Hauptrollen ist auch für uns ganz interessant, ein Deutscher spielt nämlich die Hauptrolle, Tobias Santelmann. Den kennt man zum Beispiel als Ragnar, aber nicht aus Vikings, sondern aus The Last Kingdom. Da war er in vielen Folgen dabei als der berühmte Ragnar. Und er spielt Harry Hole. An seiner Seite steht auch Joel Kinnaman, den ich persönlich ja sehr liebe. Und den kennt er zum Beispiel aus Suicide Squad oder auch aus der Netflix-Serie Altered Carbon, da hat er schon so einen rauen Typen gespielt. Und ja, es ist wie fast alle Thriller-Detective-Dinge bei Netflix, es geht um einen abgehalfterten Protagonisten. Das bleibt uns nicht erspart, aber ich finde, es klingt sehr interessant, weil die Reihe auch nicht direkt bei Band 1 einsteigt. Wir steigen bei Band 5 ein. Das heißt, die Beziehungen sind alle schon etabliert zwischen den Kollegen, Kolleginnen.
Die Korrupten sind schon richtig korrupt.
Die Korrupten und genau, und Harry Hole weiß auch schon, wer die Korrupten sind. Genau, Harry Hole arbeitet nämlich mit einem korrupten Kollegen zusammen, den Tom Waller, der von Joel Kinnaman gespielt wird. Und gleichzeitig treibt ein Serienkiller in Oslo sein Unwesen, wie das so ist in den Nordic Noirs. Und jedem seiner Opfer wird ein Finger abgetrennt, während an jedem Tatort ein kleiner Diamant hinterlassen wurde. Und naja, während Harry Hole und seine Partnerin Beate Lönn nach Verdächtigen und Motiven suchen, muss Ermittlungsleiter Tom Waller immer drastischere Schritte unternehmen, um seine eigenen Verbrechen zu vertuschen. Also, das klingt nach gutem, düsteren, twisty Netflix-Thriller. Vielleicht auch so ein bisschen wie Department Q, was wir jetzt
da
auch dieses
Jahr hatten.
Da habe
ich auch sofort dran gedacht. Und dann dachte ich, die müssen aber schon vorher produziert haben. Das können sie nicht erst in Auftrag gegeben haben, als Department Q so erfolgreich wurde. War natürlich ein anderer skandinavischer Vorlagenautor. Jussi Adler-Olsen war das, glaube ich, bei Department Q. Aber nichtsdestotrotz, also skandinavische Thriller kommen ja gut an in Deutschland.
Und diesmal ist die Produktion ja auch skandinavisch.
Das stimmt.
Ja, und ich fand, also Department Q fand ich überraschend großartig. Ich bin gespannt, ob das hier mithalten kann damit. Es startet schon am 26. März, also ist jetzt noch nicht mehr so lang hin, hat 9 Episoden, die dann vermutlich alle auf einen Schlag kommen.
Wieder 9.
Schon wieder 9.
Zu viele.
Die Infamous 9, The Mighty 9. Ja, das ist der Thriller-Netflix-Nachschub. Ich bin gespannt.
Ich glaube, es kann nur besser werden als die Michael Fassbender-Harry Hole-Verfilmung, die wir vor ein paar Jahren bekommen und wieder vergessen haben. Der Schneemann hieß der Film, glaube ich, ne?
Ja, lass los deinen Rant, Esther.
Der hatte so viele gute Ansätze, aber war so konfus inszeniert und furchtbar. Also, nee.
Deswegen jetzt neue Chance, neues Glück. dann kommen wir zur nächsten Serie, Platz 21. Stuart Fails to Save the Universe bei HBO Max. Das ist die 4. Serie aus dem Serienuniversum der Kult-Sitcom The Big Bang Theory. Nach Young Sheldon und zuletzt Georgie und Mandy jetzt die 1., die nicht in der Vergangenheit spielt, sondern nach Big Bang Theory, quasi ein Sequel. Diese geht aber in eine komplett andere Richtung als The Big Bang Theory und ist keine Sitcom, sondern eine Sci-Fi-Comedy-Serie, die hauptsächlich Nebenfiguren aus Big Bang ins Zentrum stellt. Wie der Titel verrät, ist die Hauptrolle der kauzige Comicbuchladenbesitzer Stuart Bloom, der ein von Leonard und Sheldon erbautes Gerät kaputt macht und damit ein multiversales Armageddon herbeiführt und gemeinsam mit seiner Freundin Denise, Geologe Bert und dem immer nervigen Quantenphysiker Barry Kripke muss Stuart nun einen Weg finden, seine Realität und das gesamte Multiversum wiederherzustellen. Das klingt so Banane, ich find's jetzt schon geil. Und dabei soll das Quartett mit zahlreichen bekannten Big Bang Theory Charakteren zusammenstoßen, aber aus alternativen Universen. Genau, ob jetzt die Originalstars wie Jim Parsons oder Kaley Cuoco oder Johnny Galecki dabei sind, ist noch nicht bekannt. Also entweder überrascht die Serie halt mit reichlich Cameos oder, was ich noch geiler fände, sie besetzt einfach so bekannte Rollen mit anderen Darstellern um. So ein neuer Sheldon, der jetzt gespielt wird von, was weiß ich,
einem
anderen Star.
Ich glaube, das würde aber einen Aufschrei geben, Max.
Nee, das ist ja der Sinn so eines so einer Multiversumsgeschichte.
Aber zumindest kurze Cameos müssten sie da eigentlich noch haben.
Bestimmt, denke ich mal. Also ich finde, das Konzept klingt einfach so gaga.
Es klingt fantastisch.
Es klingt fantastisch.
Ich finde es mega smart, aus dieser Serie einen Sci-Fi-Spin-Off zu machen.
Es passt halt zu diesem Nerd-Humor vom Original.
Absolut.
Mit Multiversen und so.
Genau, nur dass es diesmal wirklich passiert alles, nicht nur in der Theorie.
Ja, genau. Das sollen 10 Folgen sein, die von den beiden Big Bang Theory-Schöpfern Chuck Lorre und Bill Prady zusammen mit Zach Penn geschrieben wurden. Ein Startdatum gibt's noch nicht, aber die Serie kommt in den kommenden Monaten zu HBO Max. Und jetzt?
Ich werde tatsächlich reingucken, weil ich habe tatsächlich alle Staffeln von Big Bang Theory geguckt. Also Young Sheldon habe ich abgebrochen dann irgendwann, weil das war mir dann zu weit weg oder zu, irgendwie war ja dann nicht mehr Teil meines Lebens. Aber Stuart mochte ich schon sehr gerne.
Jetzt fieberst du mit ihm mit, ob er das Multiversum retten kann.
Ja, ja.
Obwohl der Titel sagt ja, dass er es nicht kann.
War auf jeden Fall einer der erinnerungswürdigsten Nebencharaktere in Big Bang Theory, finde ich. Also.
So, soll ich weitermachen?
Ja, bitte.
Wir springen wieder zu Disney Plus und da kommt eine deutsche Disney Plus Serie mal wieder zu uns, was natürlich besonders spannend ist. Die nennt sich City of Blood. Ist so eine, ja, Endzeitverfilmung, könnte man sagen. Ein Thriller- und Horror-genremäßig, der da auf uns zukommt. Basiert auf der Graphic Novel Berlin Noir von Reinhard Kleist und Tobias O. Meissner. Habe ich leider selber nicht gelesen. Trotzdem ist die Handlung selbst ganz spannend, denn wir tauchen da ein in eine Welt, in der es quasi heißt Menschen gegen Vampire. So postapokalyptisch. Und wir sind natürlich in Berlin, weil Berlin ist schön düster, auch in der Zukunft.
Nice.
Und da geraten so die beiden Schwestern Bea und Phoebe ja in diese zwischen die Fronten dieser zwei Parteien. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit auf so einer Disney Plus Veranstaltung schon einen Trailer gesehen, der erstaunlich gut aussah, wo ich dachte, ja, da gucke ich mal rein. So.
Weil so deutsche Genreserien ist, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht wie Der Greif 2.0
dann. Genau, genau. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein paar interessante Namen natürlich auch dran geknüpft, die es dann auch noch interessanter machen. Also erschaffen von Philipp Kadelbach, den kennt man vielleicht aus Nackt unter Wölfen. Und Elena Lubarskaya. Und natürlich, wenn man auf die Namen schaut, ist besonders interessant. Zum Beispiel David Schütter spielt mit. Lars Eidinger spielt mit. Also schon allein das, ihn als Lars Eidinger als Vampir, was will man mehr?
Ja, noch mehr wäre jetzt Brainiac im neuen Superman-Film im nächsten.
Ja, da kommt er ja auch noch her. Jördis Triebel spielt mit. Lea Drinder kennt man natürlich auch, wenn man gewisse Serien gesehen hat und gemacht hat. Viele, viele deutsche Stars, die sich da so mit reingezackt haben und deshalb glaube ich, das könnte ganz spannend werden. Wollt ihr deutsche Vampirserien sehen? Es gab ja letztes Jahr, war das letztes
Vorletztes Jahr?
Jahr.
Und da kommt jetzt die zweite Staffel. Das wird das große Battle. Welches wird die bessere deutsche Vampirserie dieses Jahr?
Aber wie spannend, oder? Dass zwei Serien dieses Jahr kommen.
Ist so ein Trend. Es gab ja auch.
Und es gab doch noch Love Sucks, auch noch diese, oder hieß die so? Ja.
Ja, ja. Und noch diese Joint Comedy Serie, da habe ich den Titel gerade vergessen, da war auch mit so einem Vampir.
Ja, ach. Zu lang her. Ja, aber okay, die Vampire sind anscheinend in Deutschland wieder auf dem Vormarsch und wir wollen das sehen mit City of Blood bei Disney Plus, leider noch ohne konkretes Startdatum.
Dann mache ich weiter. Platz 19, ein Titel, der vielleicht Menschen bekannt vorkommen könnte. The Ghost in the Shell. Das ist wichtig.
Wie bei The Suicide Squad.
The Batman, genau. Das ist eine Neuauflage eines Cyberpunk-Klassikers, der, glaube ich, vielen bekannt sein könnte. Masamune Shiro, das ist der Manga-Autor und dessen Vorlage Ghost in the Shell wurde ja schon mehrfach adaptiert als Anime-Filme, Anime-Serien und auch als Live-Action-Film mit Scarlett Johansson. Jetzt kommt aber eine neue Anime-Adaption, die sich im Gegensatz zu den bisherigen Umsetzungen näher am Stil und Vibe der Manga-Vorlage orientieren soll. Bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht nochmal ganz kurz, worum es geht in Ghost in the Shell. Es spielt in einer Zukunft, in der der technologische Fortschritt die Grenzen zwischen Mensch und Maschine aufgebrochen hat. Menschliche Körper können mit Technologie nahezu komplett geupgradet und aufgepimpt werden, bis hin zum Austausch des eigenen Gehirns, das dann durch einen Cyberbrain ersetzt werden kann, mit dem man komplett im Internet vernetzt ist, auf ewig. Und in dieser Welt folgen wir der Soldatin Motoko Kusanagi mit ihrem Team der Sektion 9, die Cyberverbrechen aufklären, wie zum Beispiel der Fall des mysteriösen Puppet Master, einem unbekannten Hacker, der Cyberbrains anderer Menschen übernehmen und ihre Körper wie Marionetten fernsteuern kann.
Also ist es ein Anime-Remake von dem Anime?
Nee, von dem Manga.
Ach, von dem Manga, okay.
Genau.
Aber
Weil der Film, der hatte jetzt eher weniger mit dem Manga-Vibe zu tun. Okay. Die Story schon in gewisser Weise, aber halt so der Vibe so von dem Manga, der wurde nie so richtig komplett adaptiert. Der auch, glaube ich, ein bisschen lustiger ist teilweise.
Wirklich? Mhm. Ich gar nicht vermutet.
Klingt nach einer sehr interessanten Neuverfilmung.
Ich bin immer bereit für mehr Ghost in the Shell. Ich mag alle Serien davon, bis auf die CG-animierte Serie, die es mal gab bei Netflix. Aber über die reden wir nicht.
Genau. Auf jeden Fall schön, dass wir auch etwas Anime-Vorfreude hier drin haben.
Genau, und dahinter steckt das Anime-Studio Science Zaru, das auch Dandadan, unsere gefeierte Anime-Serie, animiert hat. Oder noch animiert, genau. Soll irgendwann dieses Jahr starten, aber steht leider auch noch nicht fest, wann und wo. Aber der Hype ist da. So,
Platz. Gibst du den Staffelstab oder das blutige Schwert an Andrea weiter? An die blutige Axt, Verzeihung.
Ich gebe die Axt. Blutige Axt
bitte
an Andrea
dich,
weiter.
Die Blutaxt.
Bitte nicht werfen.
Wir bekommen nämlich eine neue Wikinger-Serie. Und zwar von Wikinger-Chief Michael Hirst, der ja auch schon Vikings gemacht hat. Oder auch das andere historische Epos The Tudors. Also er hat auf jeden Fall große Ahnung und viel ist großer Fan von historischen Intrigen und blutigen Schlachten. Die Serie heißt, wie wir schon gesagt haben, Blood Axe und sie kommt zu Amazon Prime Video, wie ja auch schon Vikings in Deutschland vor allem als erstes exklusiv immer bei Amazon lief. Und es spielt nicht im selben Universum wie Vikings, glaube ich zumindest. Ihr werdet aber einige Namen wiedererkennen, wenn ihr Vikings geguckt habt. Es ist ein bisschen so eine Generation nach Vikings angesiedelt.
Nach Vikings Valhalla?
Stimmt eigentlich, Vikings Valhalla war ja schon. Nee, es spielt.
Aber dann vielleicht vor,
warte mal, parallel. Es spielt zwischen. Es müsste zwischen Vikings und Vikings Valhalla spielen. Vikings Valhalla war ja
er
so
100
Jahre. Er
dreht ja sowieso
Jahre.
Immer alles um, ne?
Genau, Valhalla war ja schon mehrere Generationen nach Vikings. Da war ja Ragnar und so, waren da nur noch so Legenden. Und das schließt jetzt quasi direkt an Vikings an. Die Hauptfigur ist nämlich Erik Blutaxt und das ist der Sohn von. Wie hieß er? Harald Feinhaar, der ja eine wichtige Rolle gespielt hat, von Peter Franzen gespielt in Vikings. Und jetzt geht's um seinen Sohn. Also er spielt in Norwegen im 10. Jahrhundert wieder und es ist wieder ein Kampf um den Thron. Und wir folgen dem Weg von einem aufstrebenden Wikingerkrieger, Erik Blutaxt und seiner Frau Gunnhild. Also im Prinzip ist es exakt dasselbe wie Vikings mit Ragnar.
Gibt es da auch noch einen Priester oder so?
Ja, pass mal auf. Vielleicht ist es doch mehr mit Vikings verwandt. Man weiß das alles noch nicht so genau, weil es gibt auch eine Schildmaid namens Greta, die sich, und jetzt passt auf, in den Seher verwandeln kann, den wir ja auch schon aus Vikings kennen. Also es hat auch wieder eine übernatürliche Komponente.
Aber verwandeln, verwandeln?
Ja, mehr kann ich dir dazu auch noch nicht sagen, Esther. Das ist das, was ich gelesen habe. Und vielleicht kriegen wir jetzt mal die Background-Story von dem mystischen Seher serviert. Genau, mit dabei sind auch noch so Namen wie Æthelstan, den wir als König von Wessex auch schon aus
Obwohl,
Vikings
ja
kennen.
Obwohl, da 10 verschiedene.
Ja, ja,
ne?
Mehr wahrscheinlich.
Also wenn Æthelstan wieder mitspielt, dann bin ich sofort dabei.
Nicht der Æthelstan.
Leider nicht der.
Nicht der, den wir aus den ersten 3 Vikings-Staffeln so lieben, sondern einer der mehreren Æthelstans, Königen von Wessex. Ja, geplant für 2026, kommt dann irgendwann zu Amazon. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall reinschauen, weil gerade so die ersten 3-4 Staffeln von Vikings habe ich ja auch sehr geliebt. Und schauen wir mal, was der Hirst da so zusammenbraut. Ach so, die Hauptrollen sind vielleicht noch ganz interessant. Xavier Molyneux spielt Erik Blutaxt. Der ist sehr unbekannt, hat überhaupt nichts Großes gemacht bisher. Und
der Franzose?
Das könnte sein.
Oder Kanadier.
Ist natürlich noch wahrscheinlicher dann. Und Jessica Madsen, die hat zum Beispiel Cressida Cowper in Bridgerton gespielt. Ich habe Bridgerton nie gesehen, aber war wohl in einigen Folgen dabei. Und sie spielt als Gunnhild, Mother of Kings, die weibliche Hauptrolle.
Ach, spannend. Also sie war eine sehr kleine Rolle in Bridgerton, zur Einordnung kurz. Die Tochter einer rivalisierenden Familie.
Ach, Cressida, ja. Macht Klick langsam.
Also ich muss zugeben, meine Vikings, also ich habe ja Vikings ganz durchgeguckt und ich habe Valhalla dann leider in so nach Staffel 1 oder 2 abgebrochen.
Ich auch.
Aber ja, ich verstehe auch, dass Michael Hirst sagt, okay, Billy the Kid, deine Serie ist jetzt durch. Da kann man ja jetzt mal wieder gucken, was hat denn in der Vergangenheit gut funktioniert. Ach, machen wir doch noch eine Vikings-Serie.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe Vikings bis zu einer gewissen Schlangengrube geguckt.
Das ist ja nicht sehr weit.
Staffel 4.
Staffel 4.
Mitte Staffel 4.
Ja.
Kann man auch aufhören,
da. Da war der Lodbrok weg.
Genau. Mal gucken, was der Blutachs so drauf hat.
Mhm. Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
So, und dann Esther.
Gehen wir aus der Schlangengrube jenseits nach Eden?
Wir haben aber auch heute hier die Überleitung.
Wir sind inzwischen bei Platz 17 unseres Vorfreude-Rankings angekommen. Jenseits von Eden wird von Netflix verfilmt. Der Name sagt sicherlich hoffentlich vielen von euch was. Das ist ein amerikanischer Literaturklassiker, im Englischen East of Eden, 1952 von John Steinbeck veröffentlicht, dem US-Autor, der von 1902 bis 1968 gelebt hat. Sehr bekannt eigentlich. Er hat so Sachen geschrieben wie Früchte des Zorns oder Von Mäusen und Menschen und war auch Literaturnobelpreisträger. Also ein Aushängeschild, der hier die Vorlage liefert. Es ist eine Familiensage über mehrere Generationen. Zwei Familien, die im kalifornischen Salinas Valley leben, die Trasks und die Hamiltons. Keine Musical-Verwandtschaft, Max.
Wann ist das ungefähr? Ist das 1883 oder?
Das weiß ich gar nicht genau.
Ist das welche Western-Vibes oder eher weniger?
Nee, ist eher so Siedler-Vibes. Wir müssen unser Land aufbauen. Aber ja, wenn du
passt
willst,
so
kannst
in diese
du Yellowstone
passt
mit reinschmeißen. Genau, und da ist wird so eine biblische Rivalitätsgeschichte von Kain und Abel, quasi diesem Brudermord, den man ja so kennt, nacherzählt, verarbeitet in diesem Roman. Und es beginnt, im amerikanischen Bürgerkrieg, also tatsächlich Ende 19. Jahrhundert. Und geht dann bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Also das ist so die Zeitspanne, die abgedeckt wird. Zwei Brüdergenerationen. Wichtig zu kennen ist der sanftmütige Adam Trask. Und der hat einen wilden Bruder namens Charles. Und lernt dann die intrigante, prostituierte Kathy Ames kennen und lieben, die ihn allerdings in seiner Hochzeitsnacht mit Charles betrügt.
Oha.
Ganz dramatisch, was da vor sich geht. Sie bringt dann aber wiederum Zwillinge zur Welt, den charmanten Aaron und den düster cleveren Caleb, die dann auch wiederum um die Anerkennung ihres Vaters kämpfen. Also da hat man so die Brüder gegen Brüder in zwei Generationen, damit ihr es einmal verstanden habt. Tatsächlich wurde der Stoff natürlich auch schon verfilmt. Am berühmtesten ist die erste Verfilmung von 55, kurz nach der Buchveröffentlichung von Elia Kazan mit James Dean in der Hauptrolle. Der hat ja nicht so viele Filme gemacht, aber die, die er gemacht hat, sind richtig berühmt. Und dann gab es auch noch 81 eine Miniserie, die nicht ganz so bekannt ist. Aber vor allem spannend ist dieser Literaturklassiker bei Netflix auch durch die Besetzung. Denn haltet euch fest, wer da alles mitspielt. Florence Pugh spielt die Kathy Ames, die wichtigste weibliche Rolle. Kennt ihr natürlich aus Midsommar wahrscheinlich oder Marvel oder was auch immer.
Oder aus Little Women. Jetzt ist ja wieder Kostümdrama.
Stimmt. Allerdings wahrscheinlich eine etwas ambivalentere Rolle hier.
Wahrscheinlich.
Christopher Abbott spielt den guten Bruder der ersten Generation, sagen wir es so. Den kennt ihr bestimmt auch aus It Comes at Night oder Wolfman letztes Jahr. Und Mike Feist spielt seinen weniger guten Bruder Charles, bestimmt bekannt aus Challengers oder West Side Story. Und die Generation darunter wiederum wird gespielt von Joe Enders, der den Aaron Trask spielt, so viele Namen, vielleicht an 1917 schon mal gesehen. Und besonders spannend für mich auch ist, Joseph Zada spielt Cal Trask und der ist ja jetzt nächstes Jahr auch groß in Hunger Games, der neuen Hunger Games Verfilmung. Da spielt er den jungen Haymitch nämlich.
Ah.
Da kann man den kennen. Und es sei denn, ihr habt We Were Liars letztes Jahr als Serie gesehen, was ich immer noch nachholen muss, einfach um ihn mal kennenzulernen, aber noch nicht so richtig Bock drauf habe.
Und der hat auch die Hauptrolle in so einer australischen queeren Serie, die aber nicht erschienen ist in Deutschland bisher leider.
Und dann gibt es noch so Leute wie Tracy Letts, Martha Plimpton, Kieran Hines, die in weiteren Rollen mitspielen. Also wirklich hochkarätig besetzt. Und sehr spannend finde ich auch, geschrieben wurde die Serie von Zoe Kazan. Die kennt man vielleicht als Autorin oder auch Schauspielerin Ruby Sparks, Wildlife, The Big Sick. Und sie ist die Enkelin von Elia Kazan, der den ersten Film damals gedreht hat. Und das ist macht irgendwie so auch noch so ein anderes Generationenporträt hierzu in dieser Serie. Insofern bin ich sehr gespannt drauf. Gareth Davis, der zum Beispiel Laien gemacht hat, dreht viele von den Folgen als Regisseur. Gedreht wurde in Neuseeland, was will ich mehr? 7 Folgen, noch kein Startdatum, ist aber abgedreht, kommt also irgendwann dieses Jahr zu Netflix.
Also das ist so Prestige, da hoffe ich ja, dass es eigentlich vor Mai kommt, wenn das so für die, das ist ja immer so die Grenze für die Serien, die für die Emmys nominiert werden können.
Aber wenn sie noch nicht so fertig sind mit der Postproduktion, dann kann man halt nichts machen, dann müssen wir einfach abwarten.
Florence Pugh.
Ja.
Mehr braucht man nicht.
Ja, und falls ihr mehr in der Popkultur und nicht in der Hochkultur zu Hause seid, so wie ich, und euch das Buch Jenseits von Eden nicht kennt, es gab da einen Schlagerhit 1984 von Nino De Angelo, der hieß Jenseits von Eden, der gecovert wurde, auch in den 80ern oder den 90ern von den Ärzten.
Aber
daher kenne ich
das. Hat das auch was mit dem Buch zu tun?
Ich habe keine Ahnung.
Ist das ein Kommentar auf, ihr gehört nicht in den Himmel. Jenseits von Eden ist euer Platz.
Wird das der Titelsong der Netflix-Serie vielleicht?
Ja, oh, das wäre es ja noch. Nein, das glaube ich nicht.
Machen wir weiter, bevor das hier eskaliert.
Machen wir weiter mit einem ähnlichen...
auch einer Familiensaga.
Eine Familiensaga, aber einer etwas anderen. In der Neuzeit sind wir da inzwischen angekommen. Das nächste Yellowstone-Kapitel steht vor der Tür, beziehungsweise mehrere neue Yellowstone-Kapitel stehen 2026 vor der Tür. Da markiert dieses Jahr so ein bisschen einen Neuanfang, denn die Hauptserie ist ja zu Ende gegangen. Jetzt müssen sich die Sequels beweisen, die existieren. Das erste startet, glaube ich, schon am 1. März. Y. Marshalls, also zu Casey, zu dem Sohn Casey, der da jetzt sein eigenes Ding macht. Dann gibt's noch eins, The Medicine, was mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell kommen soll, also ganz neuen Figuren. Aber wir haben uns dieses rausgesucht, weil das noch das für mich zumindest auch mit am interessantesten angehauchte ist. Nämlich, es heißt angeblich The Dutton Ranch.
Arbeitstitel.
Ob das wirklich der Titel bleibt, kann ich immer noch nicht glauben. Es hat sich inzwischen schon so richtig eingebürgert, deshalb habe ich Angst, dass sie ihn dann einfach lassen, aber mal gucken.
Die haben ja zumindest das Schild bekommen am Ende der Serie mit,
ja,
Dutton Ranch, deswegen
stimmt.
Heißt es wahrscheinlich.
Genau. So. Also wer Yellowstone kennt, weiß ja, dass das eine große Familie mit vielen Kindern und Anhängen ist. Und hier wird jetzt die Tochter Beth Dutton in den Fokus gerückt mit ihrem Ehemann Rip Wheeler. Die sind weggezogen aus dem Yellowstone Valley am Ende der Hauptserie und haben jetzt eine neue Ranch eröffnet mit 7000 Acres. Das sind etwa 30.000 Quadratkilometer, habe ich mir umgerechnet. Ob das jetzt viel oder wenig ist, kann ich leider so aus Ranger-Sicht nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen Landstück Land. Da sind sie jetzt fernab von den Touristenströmen hingezogen, aber haben natürlich auch weiterhin hier Konkurrenzkämpfe, Querelen, die mit denen sich auseinandersetzen müssen. Es ist nicht so, dass sie ins Paradies gezogen sind. Sie sind auch nicht die Charaktere dafür, die sich einfach zur Ruhe setzen und glücklich werden, glaube ich. Ihren Ziehsohn Carter haben sie auch mitgenommen, der jetzt noch zum Mannreifenbus nebenbei. Und es ist natürlich schön, dass als Zurückkehrende wieder Kelly Reilly, Cole Hauser und Finn Little als die jeweils diese drei auf jeden Fall wieder mit an Bord sind. Neu dazu, da merkt man wieder, es ist eine Yellowstone-Serie und es haben auch große Namen Interesse daran, hier mitzuspielen, sind Ed Harris, der dazu stößt.
Ich liebe ihn.
Woher liebst du ihn am meisten?
Ich habe gerade gestern Apollo 13 geguckt und Ed Harris ist das Beste an dem Film.
Ich denke immer als erstes an die Truman Show, da mag ich ihn auch sehr gerne so als,
The Abyss, er hat so viele tolle Rollen gespielt.
Ansonsten haben wir noch dabei Jay Courtney, Annette Bening, Mark Menchaca? Wie spricht man den aus? Keine Ahnung. Aus Ozark auf jeden Fall. Mhm. Und Natalie Allen Lind, die du vielleicht aus Big Sky kennst, Andrea. Wer weiß, vielleicht auch nicht.
Wahrscheinlich schon.
Also ja, die Vorfreude ist bei mir so ein bisschen gedämpft, muss ich zugeben, in letzter Zeit zu den Yellowstone-Serien, weil einfach auch dieser Bruch zwischen Taylor Sheridan, dem Schöpfer von allen Yellowstone-Serien, und Paramount Plus war. Paramount Plus führt jetzt einfach die Serien weiter. Er hat da wahrscheinlich nicht mehr so viel Input. Mal gucken, wie viel er davor noch mitgeben konnte. Hat natürlich so ein bisschen die Angst, dass da jetzt das Franchise einfach weiter ausgeschlachtet wird und kein neues 1883 kommt, oder ich will am liebsten 1944 sehen, aber ob das noch kommt, da müssen wir wirklich jetzt bangen und hoffen.
Bei der Serie habe ich, glaube ich, am meisten Hoffnung.
Ja.
Allein wegen der Stars der beiden und auch, weil sie so von der Thematik her, glaube ich, am ehesten nochmal so den Ton von Yellowstone weiterführt. Während die Casey-Serie eher so eine Fall der Woche Krimi-Serie und nichts wirklich mit Ranchen zu tun hat, mit Cowboys.
Ja. Na gut, wir werden es herausfinden. Ich werde es garantiert gucken. Es ist aber noch unklar, wann sie kommt oder wie viele Folgen sie hat. Ich vermute eher so Herbst tatsächlich, dass das irgendwie so an den Herbstslot von Yellowstone anschließen soll, weil das auch die ist, wo sich vielleicht Paramount Plus am meisten von erhofft. Mal schauen.
In welchem Jahr spielte die Helen Mirren Harrison Ford Serie?
23
und 24. Das habe ich gesehen.
Ja.
Aber nur die 1923. Nur das erste Jahr.
War ja ein bisschen Mogelpackung, dass die zweite Staffel 1924 gespielt hat.
Skandal.
So, nächste Serie, Platz 15. Sie heißt Lanterns und es geht nicht um Laternen, beziehungsweise es geht um grüne Laternen. Genau, nach Peacemaker Staffel 2 ist es jetzt die zweite Realserie aus dem neuen DC Universe von James Gunn und Peter Safran, das jetzt dieses Jahr auch mit Supergirl und Clayface im Kino auch fortgesetzt wird, aber auch in Serienform bei HBO Max. Und ich hoffe, das ist vielleicht endlich mal eine gute Green Lantern Live-Action-Verfilmung. Nach dem Ryan Reynolds-Desaster von 2011. Genau. Ich habe große Hoffnung in die Serie, denn Co-Schöpfer der Serie ist Damon Lindelof.
Was?
Das Mastermind hinter Serien wie The Leftovers, Watchmen und zuletzt Mrs. Davis. Und der steht hinter der Serie gemeinsam mit dem legendären Comic-Autor Tom King. Gemeinsam mit Ozark-Showrunner Chris Mundy. Also da kommen viele Namen zusammen. Und zur Handlung ist noch nicht so viel bekannt, aber es geht um zwei Mitglieder der quasi Weltraumpolizei, kann man sagen, Green Lanterns Corps, die dank kosmischer Ringe Superkräfte erhalten. Und einen davon haben wir schon in Superman letztes Jahr gesehen, Nathan Fillions Topfschnitt Green Lantern, Guy Gardner. Der spielt in der Serie auch mit, ist aber nicht die Hauptfigur zum Glück. Und die Hauptrollen sind nämlich der erfahrene Green Lantern Hal Jordan und der Rookie Lantern John Stewart. Und die beiden werden gespielt von Kyle Chandler, vielleicht bekannt aus Friday Night Lights und vielen anderen Sachen. Ich glaube, den Godzilla-Film auch. Und Aaron Pierre, bekannt aus Rebel Rich.
Ja, der Netflix-Film, der war sehr gut tatsächlich, wo er den Radfahrer gespielt hat.
Genau, er spielt den Rookie-Lantern hier, der nicht von Nathan Fillion gespielt wird, der Rookie diesmal.
Oh, wow. Uiuiui.
Deep Dive, Max.
So, und die beiden werden in der Serie nach Nebraska geschickt, wo sie einen Mordfall untersuchen, hinter dem natürlich viel mehr stecken wird als ein gewöhnlicher Mord. Und vom Ton her soll die Serie tatsächlich eher so eine geerdete Buddy-Cop-Crime-Vibes haben und soll eher so von True Detective inspiriert sein, auch vom Vibe her.
Ach,
da bin ich sehr gespannt, wie das mit diesen sonst ja eher kosmisch veranlagten Comic-Lore zusammenpasst. Da bin ich sehr gespannt.
Spannende Mischung, aber so dieses düstere True Detective mit dem doch eigentlich recht heiteren Ton der Green Lanterns.
Und dann kommt Nathan Fillion da rein, hallo, hallo.
Mit seinem Topschnitt vor allem auch noch.
Ja, bin
die Frisur des Kinojahres 2025 war das auf jeden Fall.
Genau, die Serie soll insgesamt 8 Folgen haben. Ein Startdatum gibt es noch nicht, aber soll so um Spätsommer rum dann bei HBO Max starten.
Jo.
Und dann geht's weiter mit Platz 14, Andrea.
Ich bin dran. Mit Only Margot, bisher auch gehandhabt als Margot's Got Money Troubles. Eine neue Apple TV Plus Serie. Die ist ganz interessant, also diesmal keine Genreserie, aber es ist ganz interessant, weil sie ist von David E. Kelly, einem der ganz großen Serienschreibernamen da draußen, der so Hits geschaffen hat wie Ally McBeal, Boston Legal, Big Little Lies. Also er ist auf jeden Fall im Anwalts- und Crime-Genre fühlt er sich zu Hause. Diesmal aber eher ein Drama, das aber erstmal so ganz heiter daherkommt, glaube ich zumindest. Die Hauptrolle wird gespielt von Elle Fanning. Zu den anderen namhaften DarstellerInnen komme ich gleich noch.
Elle Fanning, sorry.
Sorry.
Also Elle. Andrea und sie sind so, du sie darf sie auch Elle nennen.
Elle und Speiche Fanning.
Ja, die Elle, mit der habe ich gestern telefoniert. So.
War nur Dakota dran am Telefon.
Wer ist die bessere Fanning-Schwester?
Ich würde mal sagen, Elle ist auf jeden Fall die spannendere, Elle Fanning, die spannenderen Rollen spielt, seit Dakota Krieg der Welten gedreht hat damals. Es ist eine neu geschriebene, originäre Serie, die sich der, nee, es stammt nach, ist eine Adaption von einem Roman tatsächlich, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, der gleichnamige Roman von Ruthie Thorpe. Es geht um eine junge College-Abbrecherin, die eigentlich Schriftstellerin werden möchte, jetzt aber ungeplant schwanger geworden ist. Die wird gespielt von Elle Fanning. Und ihre Geldsorgen will sie nun mit einer Karriere auf OnlyFans lösen. Mhm. Das hat schon so manchen geholfen auf jeden Fall. Und sie nutzt dabei zum Beispiel die fragwürdigen Ratschläge ihres Vaters, einem Ex-Profi-Wrestler, der von niemand Geringerem als Nick Offerman gespielt wird. Und Trailer und Fotos von Nick Offerman im Wrestling-Ring. Geil. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Gleichzeitig noch viel hochkarätiger, Michelle Pfeiffer spielt ihre Mutter. Wir alle wissen, Michelle Pfeiffer, die langjährige Ehefrau von David E. Kelly, die kam da auch direkt mit ans Set. Und sie spielt eine Hooters-Kellnerin, was ich ja auch schon wieder richtig geil finde. Und Nicole Kidman soll auch dabei sein, wobei man da nichts weiß über die Rolle.
Aber sie muss ja quasi in jeder Serie mitspielen, die von ihm erschaffen wurde, oder? Die haben so einen sehr guten Track-Record, die zwei.
Wahrscheinlich auch so beim Abendessen zu Hause, die Nicole, die Michelle und der David. Ja, komm doch auch mal rum ans Zelt, wir haben ja eine kleine Rolle für dich. Oh, super.
Die arbeitet bestimmt so beim Kundenservice von OnlyFans oder so.
Wahrscheinlich, oh, das würde ich sofort sehen wollen. Die Serie kommt am 15. April mit 8 Folgen. Vermutlich wieder wöchentliche Ausstrahlung dann bei Apple TV Plus. Also das bisherige Material lässt auf eine sehr unterhaltsame Serie schließen. Nicht allzu düster, sondern eher ein bisschen unterhaltsam. Und bei dem Cast bin ich sofort dabei.
Ist ja auch so platziert mit dem Startdatum, dass es genau in diese Emmy-Richtung kommt. Bin ich mal gespannt, ob sie dann auch erhält, was sie verspricht, die Serie.
Also Fanning hat ja letztes Jahr zwei Banger von Predator Badlands bis zu Sentimental Value, so völlig andere Enden des Spektrums. Ich glaube, das wird super.
Und dann machen wir weiter mit Platz 13, Esther.
Ja, das heißt Half-Man, diese neue Serie, eine HBO-Produktion.
Also ohne Two Ende. Davor.
Ohne Two and Three, ja, da hast du recht. Das ist eine britische Serie und man sollte gleich am Anfang sagen, was das Spannendste daran ist. Es ist die neue Serie vom Reindeer-Baby-Schöpfer, Rentier-Baby, Richard Gadd, der auch selbst mitspielt. Und ich musste dreimal hingucken, um ihn wiederzuerkennen, muss ich zugeben, auf den ersten Bildern, die schon existieren. Das hat Gründe, erkläre ich gleich. Es ist noch nicht allzu viel bekannt, außer dass es um zwei Brüder gehen soll. Ruben, der nach einer Entfremdungsphase wieder auftaucht zur Hochzeit seines Bruders Niall. Und um die Beziehung wieder zu beleben, aber das endet in einer Gewalteskalation und dann schauen wir quasi zurück auf diese fast 40 Jahre, die die zwei Brüder zusammen hatten in ihrem Leben und was da so passiert ist. Wir beginnen also in den 1980ern und reisen dann bis in die Gegenwart, vom Teenager bis zum Erwachsenenalter mit allen Höhen, Tiefen, lustigen und Momenten und Herausforderungen. Und gleichzeitig soll die Serie, was ich gelesen habe, so ein bisschen auch die Energie einer sich verändernden Stadt und einer sich verändernden Welt einfangen. Also der Frage nachgehen, was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein? Oder um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen, wann ist ein Mann ein Mann?
Perfekt nachgemacht, Esther.
Und ja, allein schon, dass es eine HBO-Serie ist, ist ja natürlich ein Qualitätsversprechen. Da bin ich immer sehr gespannt. Und wir hatten es gab ja vor kurzem so einen Trailer, da gibt es von den Streamern häufig so einen Mega-Cut, wo man Einblicke schon mal erhält in ihre Serien, die kommen im neuen Jahr. So ein HBO-Mega-Cut-Trailer. Und da sitzt er Jamie Bell, der die zweite Hauptrolle spielt, Richard Gadd, also der Rentier-Baby-Darsteller und Schöpfer, sitzt ihm gegenüber und hat nur so ein Feinripphemd an, so ganz muskulös und tätowiert und Undercut und so. Und ich dachte, oh, okay, das sind also die zwei Hälften dieses Brüderduos. Der eine so sehr bürgerlich wahrscheinlich mit Familie und der andere wirkte eher wie so ein Häftling. Keine Ahnung, ob er wirklich jetzt aus dem Gefängnis kommt oder nicht. Auf jeden Fall sehr spannend, diese zwei gegenüberzustellen. Aus dem Rest des Cast kannte ich nicht so viele, höchstens noch Bilal Hassner, den man aus Extraordinary kennen kann. Und ursprünglich hieß die Serie Lions, was vielleicht auch schon ein Kommentar auf so Männlichkeits- und Wahrnehmung und sowas ist. Aber ja, ich vermute einfach mal, wir loten da so ein bisschen die Spektren aus von Macho, Versorger, Tradition. Wie ist ein Mann zu sehen in der sich verändernden Welt? 6 Folgen, aber noch unklar, wann es zu HBO kommt, aber wahrscheinlich bei uns dann bei HBO Max.
Ist er auch schon mal eine Ansage, dass er Netflix für HBO verlassen hat? Umgekehrt, dass er zu HBO gewechselt ist. Nach diesem Mega-Erfolg von Rentier-Baby hat
und
er gesagt, ich gehe zu HBO.
Stehen, Max, wenn da jemand von HBO an Kopf klopft, dann sagst du,
dann würde ich auch zu HBO gehen.
Oh, spricht nicht für Netflix dann in dem Fall. So, Platz 12. Andrea, jetzt kommt was Großes.
Jetzt kommt was Großes und zwar die von mir meist erwartete Serie nächstes Jahr. Dieses Jahr, wir haben ja schon 2026, ist ein Revival und zwar Malcolm mittendrin kommt zurück mit einer vierteiligen, insgesamt zweistündigen Special-Serien-Revival namens Malcolm in the Middle.
Live. Also ein Film?
Also ein Film, der sich aber als Serie tarnt, aufgeteilt in 4 30-minütige Episoden, mit dem Titel Malcolm in the Middle, Life is Still Unfair. Also Malcolm mittendrin, Leben ist immer noch unfair. Kommt zu Disney Plus am 10. April 2026. Das könnt ihr euch schon mal ganz, ganz groß markieren. Und das Allerschönste an dem Ganzen ist, dass natürlich Hell-Darsteller und Breaking Bad-Star Bryan Cranston höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass das umgesetzt wird und das Projekt maßgeblich vorangetrieben hat. Und auch Originalschöpfer Linwood Boomer wieder dafür quasi einspannen konnte. Und fast alle Leute der Originalbesetzung kehren nach neun Jahren, habe ich mir aufgeschrieben. Nee, das ist doch
das
länger her, oder?
Sein, oder?
19 Jahren? 19 Jahren, da fehlt eine Eins. Es waren 19 Jahre, ist nach 19 Jahren fast vollständig zurück. Wir haben Malcolm höchstpersönlich, Frankie Muniz als Malcolm. Wir haben Bryan Cranston als Hal. Wir haben Jane Kaczmarek als Lois. Wir haben Justin Baffert als Reese. Wir haben Christopher Masterson als Francis. Und wir haben einen Neuzugang, einen Austausch quasi. Der Dewey-Darsteller ist ja aus dem Schauspiel-Business ausgestiegen. Der wird jetzt verkörpert von Caleb Ellsworth Clark, hat aber auch diese ikonischen Ohren. Deswegen ist er könnte er auch der erwachsene Dewey sein. Und der Inhalt, also ihr Trailer gibt's schon, den könnt ihr euch angucken, sieht fantastisch aus. Malcolm ist natürlich erwachsen geworden, führt ein gutes, anständiges Leben, weil er aktiv seine Familie vermeidet. Und dann gibt es aber einen runden Geburtstag der Eltern und die Bande kommt wieder zusammen und die Dinge eskalieren. Wie könnte das auch anders sein? Ich hatte mit Hendrik gemeinsam vor ein paar Jahren einen Malcolm mittendrin Podcast aufgenommen, den ihr euch nochmal anhören könnt. Da ging es darum, warum es so ziemlich die bestgealtertste und generell eine der besten Sitcoms aller Zeiten ist, warum ich so riesiger Malcolm-Fan bin, warum das so eine smarte Serie ist, die den Test der Zeit überstanden hat. Und ich freue mich definitiv mehr drauf als auf das andere große Sitcom-Revival dieses Jahr, Scrubs. Nichts gegen Scrubs, na, vielleicht manche Dinge gegen Scrubs, aber haben wir auch einen Podcast dazu aufgenommen. Ich finde Malcolm mittendrin aber das deutlich spannendere Revival. Wie geht's euch da?
Ich habe mal geguckt, bei Disney Plus gibt es eine ganz fantastische Inhaltszusammenfassung von der neuen Serie.
Ja.
Es steht hier nur auf Englisch, aber ich übersetze es mal frei. 20 Jahre sind vergangen, Malcolm und seine Familie haben absolut nichts gelernt.
Das will man ja auch sehen, oder? Also wäre jetzt nicht, dass die auf einmal ganz reife Menschen sind, die ihr Leben richtig auf den Kasten gekriegt haben.
Fantastisch.
Ja. Hoffentlich war niemand in Therapie von ihnen, sonst wird es nur halb so lustig.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe nie alle Folgen von Malcolm in the Middle, Malcolm mittendrin gesehen, weil ich halt keinen Fernseher hatte als Kind. Und dann war immer nur so, man nimmt mal so eine Folge mit. Mhm. Und dann dachte ich, irgendwann muss ich mal dieses Projekt machen, das alles nachzuholen. Da dachte ich, wäre jetzt eine gute Gelegenheit vorher, bevor diese vier neuen Folgen kommen. Aber es sind halt auch so 150, 180, ich weiß gar nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr viele Folgen. Zwar doch nur kurze, aber trotzdem. Habt ihr alle geguckt?
Weiß ich gar nicht. Also nie bewusst die Serie durchgeguckt.
Ich habe sie auch nie bewusst durchgeguckt, ja, aber ich habe sehr, sehr vieles davon gesehen. Das war schon eine der Serien, die ich als so Schulkind sehr viel geguckt habe, Schulkind und Teenie. Aber ich habe auch nie alles am Stück geguckt. Hätte ich auch Bock drauf jetzt eigentlich.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das für ein Battle wird, der Comedy Revivals jetzt mit Scrubs. Bei Scrubs freue ich mich eigentlich einfach nur drauf, wenn es noch eine neue Serie ist von Bill Lawrence, weil der eigentlich immer gute Sachen macht. Bei den Darstellern bin ich halt nur nicht so.
Ich habe schon auch Bock auf ein Comeback von JD und Turk. Ist schon wirklich ikonisch. Und ich denke, sie haben auch einiges gelernt. Es wird nicht mehr so sexistisch, wie es dazumals war.
Ja gut, 3 Monate haben wir Zeit jetzt bis April. Dann kommt Malcolm zurück mit Familie.
Und Esther, du hast noch eine Literaturverfilmung mitgebracht.
Ja, da habe ich all meine Vorfreudepunkte in diese Serie gegossen und dann habe ich auf was die anderen so gegeben haben, geguckt und dachte, Max, was ist da ein Punkt, was ist da los?
Ich habe noch nie eine Verfilmung gesehen, ich kenne das Buch nicht, ich weiß nichts, außer dass es einen Mann namens Mr. Darcy gibt.
Also, Stolz und Vorurteil kommt als Serie zu Netflix, ist unser Platz 11. Mein aktuell wirklich größter Vorfreudefaktor, einfach weil ich großer Jane Austen-Fan bin. Also, die Mutter aller romantischen, cleveren Heldinnen hat da wirklich Großes geschaffen mit ihren Büchern und ich gucke mir einfach alle Verfilmungen gerne an. Und jetzt wird nochmal ihr wahrscheinlich berühmtestes Buch aus dem Jahr 1813 neu verfilmt, Stolz und Vorurteil oder Pride and Prejudice, wie es im Englischen heißt. Die letzte wirklich große klassische Adaption des Stoffs stammt von Joe Wright aus dem Jahr 2005. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die ich jedes Jahr mindestens einmal gucke. Ich glaube nicht, dass diese Serie da rankommt und das toppen kann mit diesem Keira Knightley und Matthew McFadden Duo. Nichtsdestotrotz freue ich mich einfach immer, jetzt ist ja auch schon lang genug her, können wir mal wieder eine Neuinterpretation sehen. Warum nicht? Ist ja eine schöne Geschichte. 6 Folgen legen das nochmal neu auf.
Sind ja auch länger als ein Film, ne?
Ja. Wer es gar nicht kennt, Max, ja. Worum geht's denn?
Es geht um die Bennets, ne?
Genau, Elizabeth Bennet wächst Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Haushalt mit 5 Töchtern auf. Sie ist eine davon, kein Sohn. Entsprechend versucht die Mutter, alle ihre Töchter gut und zu verkuppeln und unter die Haube zu bringen.
Vielleicht die Familie Bridgerton?
Ein bisschen, ja, aber die ist da noch ein bisschen unangenehmer in ihren Vorgehen, also ein bisschen peinlich so. Weil nämlich, wenn ihr Vater irgendwann stirbt, also er lebt zum Glück noch, ist ja nicht krank oder so, aber wenn er irgendwann mal von der Familie geht, dann fällt das Anwesen von ihnen nämlich an den nächsten männlichen Verwandten. Deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man sozusagen die Töchter irgendwie versorgen kann mit möglichst reichen Menschen verheiratet. Und der reiche Mr. Bingley zieht in die Nachbarschaft und da funkt es dann auch sofort mit Lizzies Schwester Jane und ihm. Wo es hingegen nicht so funkt oder eher antifunkt, ist Mr. Darcy, der Freund, den Mr. Bingley mitbringt und den Elizabeth überhaupt nicht leiden kann, weil der will nicht tanzen und der ist verschlossen und überhaupt. Ja, und der Rest ist eigentlich romantische Geschichte.
Ist das die OG Enemies to Lover Story?
Durchaus, Max, durchaus. Okay. Ja, Vorurteile müssen also überdacht werden und
Stolz auch?
Stolz vielleicht auch, hinterfragt werden und dann kommt noch ein gewisser Soldat namens George Wickham, der auf den Plan tritt und vielleicht auch noch so als drittes Glied in einer romantischen Kette wichtig ist. Adaptiert wird das interessanterweise von Dolly Alderton. Die hat Everything I Know About Love, die Serie, geschrieben. Und Regie hat Euros Lynn geführt, der 16 Folgen von Heartstopper inszeniert hat, Max. Mhm. Also da kommt doch schon viel romantisches Fingerspitzengefühl ins Spiel. Und auch die Besetzung ist sehr stark. Die Hauptfigur Elizabeth wird gespielt von Emma Corrin. Die kennt ihr sicherlich aus The Crown zum Beispiel, als Lady Di hat sie gespielt. Ich muss zugeben, meine Traumbesetzung war ja die Dame, die als erstes im Gespräch war. Daisy Edgar Jones sollte eigentlich die Heroine spielen. Ich bin jetzt insofern getröstet, dass sie in einer Kinoverfilmung von Jane Austen dieses Jahr Sense and Sensibility eine wichtige Hauptrolle spielt. Insofern, okay, ich krieg noch meinen Daisy Edgar Jones Jane Austen fix. aber auch die zweite Hauptrolle in der Serie ist spannend. Mr. Darcy, der reiche und abweisende Mensch in diesem Mix, wird gespielt von Jake Lowden. Mhm. Den kennen natürlich vor allem Leute, die Slow Horses gesehen und hoffentlich auch geliebt haben. Da ist er ganz toll drin.
Und in Herr der Ringe.
In Herr der Ringe, in
ganz
einer
kurz.
Folge hat er die frühere Gestalt von Sauron gespielt, falls ihr so Herr der Ringe drin seid wie wir, am Anfang von Staffel 2. Und ich denke mal, nach dieser Netflix-Serie werden auch Leute, die vielleicht nicht Slow Horses gesehen haben, Saoirse Ronans Ehemann ein bisschen besser kennen.
Mhm. Und oh, Saoirse Ronans Ehemann.
Ja, ja.
Ist er der dieser eine Jüngere, der ein bisschen mehr drauf hat bei den Slow Horses,
ja,
der
ja.
da
River
reinkommt?
Ja.
Mhm. Genau.
Genau. Und es geht auch noch weiter in dieser wunderbar gut ausgewählten Besetzung, nämlich die peinliche, laute, aber wohlmeinende Mutter Mrs. Bennet wird gespielt von, Achtung, Punktlandung, Olivia Colman.
Heartstopper-Star Olivia
okay,
Colman.
Okay, es ist gekauft.
Fleabag war, hat sie natürlich auch schon so eine Rolle, die sehr gut dazu passt, gespielt. Ja, The Crown war sie dabei, Heartstopper war sie dabei, ihr kennt sie sicherlich, Oscar Preisträgerin sogar schon? Favorite hat sie da gewonnen? Ich glaube ja, ne? Doch, sie hat einen Oscar. Rufus Sewell, bekannt zum Beispiel aus Ritter aus Leidenschaft, spielt Mr. Bennet. Und dann haben wir noch Daryl McCormack dabei, den du zum Beispiel, Andrea, aus Good Sisters kennen dürftest. als den Mr. Bingley. Es ist auch ein Colorblind-Casting anscheinend, was hier stattfindet. Dann haben wir noch Lewis Partridge, den vielleicht Netflix-Schauende aus Enola Holmes kennen, als Mr. Wickham. Und dann haben wir noch Fiona Shaw, Petunia aus Harry Potter, als Lady Catherine de Bourgh, eine sehr wichtige Rolle, die auch sehr einen Einfluss auf Hochzeiten und so ausüben will oder welche, die nicht stattfinden sollten, weil sie unter der Würde von gewissen Menschen sind. ja. Also ich glaube, die Restbesetzung muss ich nicht vorlesen. Es sind einfach viele tolle Newcomer und alte Gesichter neu gemischt. Und die letzte Netflix-Jane Austen-Adaption Persuasion, Überredung mit Dakota Johnson, fand ich nur so okay, muss ich zugeben. Aber da ja jede Serie und jede Film völlig andere Leute dahinter stehen, diesmal jetzt mit BBC unter Studio Lookout Point für Netflix produziert, bin ich sehr optimistisch, dass das ganz toll wird. Und ich glaube, ich höre jetzt auf zu schwärmen, sonst springen wir noch diesen Podcast.
Wann das kommt, ist noch nicht bekannt, ne?
Nee, leider noch nicht.
Jetzt kommt aber ja erstmal Bridgerton. Ich denke mal, die werden ein bisschen
Die werden
Zeit
da Abstand lassen, denke ich auch. Und man hat bisher auch nur ein 10-Bild schon rausgegeben, wo die Bandit-Schwestern mit ihrer Mutter durch die Wiese laufen, sieht sehr
das
schön
aus.
Das
wird bestimmt so ein Weihnachtscontent bei Netflix,
Meinst
könnte ich mir
du?
Vorstellen.
Mal gucken. Ich hoffe ja eigentlich schon früher drauf, vielleicht auf den Sommer.
Klingt eher so ein bisschen sommerlich, aber who knows. Ich finde deine Schwärmerei absolut berechtigt. Ich habe nicht so viel im Hut mit Jane Austen, aber ich erkenne sie an als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen aller Zeiten. Und die Verfilmungen sind so eine hochkarätige Verfilmung mit Olivia Colman. Das ist schon eine geile Sache.
So, das war Platz 11 und keine Sorge, es gibt keinen technischen Fehler, denn diese Folge ist jetzt schon vorbei. Teil 2 unseres Hype-Rankings, also die Top 10 unserer meist erwarteten Serien 2026, stellen wir euch in einer eigenen Podcast-Folge genauer vor. Die erscheint Anfang Februar, weil wir im Streamgestöber jetzt kommende Woche erstmal über den Start des neuen Streamingdienstes HBO Max sprechen müssen.
Da müssen
und wollen.
Wir für euch ja auschecken, ob der sich lohnt, was der bietet und alles. Das
genau. Brauche ich das, sagt es mir.
Und übernächste Woche kommt dann auch erst noch eine Monatsvorschau auf die spannendsten Serienstarts im Februar. So, ihr dürft also noch ein bisschen länger mitfiebern, welche Serien es in unsere Top 10 geschafft haben. Und bis dahin habt ihr ja jetzt schon mal 16 Serien für eure Merkliste und reichlich Vorfreude. Alle besprochenen Serien aus dieser Folge findet ihr nochmal übersichtlich in den Shownotes aufgelistet. Und dann sage ich erstmal Danke, Andrea Esther.
Es war mir eine Vorfreude.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Wir verabschieden uns jetzt in die Pause und hören uns dann im zweiten Teil wieder. Bis dahin, habt einen fantastischen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.